Willkommen zur zweitletzten Session des Tages. Die letzte für mich, hoffentlich nicht literally. Mein Name ist Sascha Corti, ich arbeite bei Microsoft Schweiz und mache manchmal so Präsentationen. Meinen Coding-Skills entsprechend kann es hier auf der Bühne zu kleinen Feuern und sonstigen Unfällen kommen. Genießen Sie dann das Spektakel einfach und begeben Sie sich dann Richtung Notausgänge hinten. Sollte also für Sie nicht sehr gefährlich werden und bei mir ist das ja eher lustig. Was meine Kollegen noch erstaunt hat, da ich ja beim Coding immer wirklich Probleme habe mit den Skills, Can your camera use your camera? Yes. Habe ich mir jetzt entschieden, den wichtigsten Code-Spick hier hart zu codieren. Ich hoffe einfach, das Team ändert nie diesen Namespace, sonst habe ich ein Problem. The developer has been deprecated. Aber das kann man ja dann vielleicht. Gut, das Thema ist aber nicht unernst. Also ich habe jetzt eine Stunde Zeit, Ihnen die Neuerungen in Visual Studio 2013 vorzustellen und auch Internet Explorer 11 kurz. Das sollte auch lustig werden, auch wenn das dann ein bisschen so am Schluss nur kurz, 10, 15 Minuten, aber es gibt ein paar interessante Dinge. Und wichtig, hier geht es wirklich vor allem um das Tool und die Entwicklung im Tool selber. Es geht ein bisschen weniger um, es geht eben auch um Internet Explorer und vor allem als Debugger für Webentwickler und ein bisschen weniger hier jetzt um Team Foundation und Server und Services, also weniger um Lifecycle. Das gab ja einzelne Sessions hier zu diesem Thema, speziell von Leuten, die das 10-mal besser können als ich. Jetzt Visual Studio 2013, wieder in den beliebten Editionen. Ich habe hier die Ultimate-Version installiert. Sie finden ab der Professional Edition die meisten Erweiterungen im Code-Editor drin und eben ab Ultimate die ganzen Testing- und Analyzer, die ich Ihnen dann in der Mitte unseres Ausfluges hier zeigen werde. Also das sind die beiden großen Dinge. Was verwirrt bei Visual Studio 2013 ist, Sie können nur neue Windows, also Windows 8 Entwickler jetzt, Sie können nur neue Windows 8.1 Projekte anlegen. Das hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt. Sie können aber, wenn Sie ein Windows 8 Projekt haben, mit Professional, Premium und Ultimate das weiterhin bearbeiten. Sie können kompilieren, Sie können es in den Store stellen, Sie können alles tun. Sie können einfach kein neues Projekt erstellen. Das soll wahrscheinlich ein Wink mit dem Zaunpfahl sein, jetzt endlich mal neue Projekte zu machen. Und Sie können dann natürlich das Windows 8 Projekt mit Visual Studio 2013 auf Windows 8.1 hochheben, um die neuen Features dann zu nutzen. So als kleines Nebensätzchen. Und Team Foundation, natürlich eben wichtiges Thema, Continuous Lifecycle, Application Lifecycle Management, aber soll hier weniger angesprochen werden. Was einem als erstes auffällt, wenn man Visual Studio 2013 installiert und nutzt, wer nutzt es von Ihnen schon? Alle Hände, genau. Sie können es sicher 10-mal besser als ich schon, aber es gibt doch ein paar, die haben es noch nicht, also gibt es doch noch ein bisschen diese Intro. Also, das Erste, was Sie sehen, wenn Sie es installieren und starten, es begrüßt Sie freundlich nach der natürlich erfolgreichen Installation, klar, und lässt Sie sich anmelden. Das ist optional, Sie müssen sich nicht mit einer Live-ID anmelden, Sie können das aber tun. Die erste Wahl, würde ich sagen, ist, wenn Sie einen MSDN-Account haben, mit dem Sie Visual Studio dann auch heruntergeladen haben, wäre die erste Wahl für mich, oder einen TFS-Online-Account natürlich, wenn Sie Ihren Source-Code in der Cloud haben, Source-Code-Repository, auch das eine gute Wahl. Aber im Prinzip können Sie jede Live-ID, jeden Hotmail-Account, jeden Microsoft-Account verwenden, wenn Sie das wollen. Sie werden dann natürlich auch gefragt, wie programmierst du am meisten? Bist du, vielleicht gibt es irgendein Setting für mich hier mit besonderer Hilfe. Momentan ist es einfach Generic oder C-Sharp oder VB.NET Entwickler und das neue Farb-Theme-Thema wählen Sie aus. Bei den Farb-Themes haben wir natürlich das helle, das dunkle und neu das überarbeitete blaue Theme. Was aber alle Themes an sich haben, ist, wirklich bessere Kontraste. Also früher war es ja eine Zeit lang super in bei uns, alles ganz schlicht, farblich hellgrau auf mittelgrau mit dunkelgrauen Rändchen rund. Und das war dann zwar hübsch, aber man hat seine Icons nicht mehr gefunden. Jetzt sind die Icons ein bisschen prominenter, es ist ein bisschen Farbe zurückgekehrt. Es ist jetzt so der Frühling des modernen User Interface Designs. Es kehrt die erste Farbe zurück. Und es ist einfach auch visuell, ich finde das Blue Theme, das nutze ich im Moment, das grenzt sich visuell auch eigentlich noch gut ab. Das ist aber ja, hübsch, Geplänkel, aber macht sie jetzt noch nicht zum Star-Programmierer. Was schon wichtiger ist, Windows 8 handhabt ja hohe Auflösungen, also mittelgroße Screens mit aber sehr hoher Auflösung, sehr gut, wenn man dann die DPI hochfährt, oder das macht Windows 8 zum Teil sogar selber, geht auf 125-150% Scaling des User Interface, also auf einem Surface Pro mit 10 Zoll und 1900 Pixeln, da muss man sonst mit der Lupe arbeiten. Das hat dann aber Visual Studio 2012 nicht wirklich verkraftet. Sie hatten dann rot eingerahmt dort solche Icons im 2-Pixel-Bereich und noch abgeschnitten. Sehr schön. Sie hatten Checkboxen. Das war so whack the mole. Wenn Sie mit der Maus diese Checkbox noch erwischen, bekommen Sie einen Preis. Meistens schaffen Sie es dann aber nicht mehr. Super Scaling. Und sie hatten dann Textfelder, also man beachte die ganz dünne, unten ist grau die dicke Scrollbar, oder? Und oben ist die dünne Textbox, 3 Pixel hoch, die man dann scrollen möchte, aber sowieso nicht kann. Also so hat Visual Studio 2012 das dann gehandhabt mit gut hochskaliertem User Interface. Und meine Meinung dazu war, nein, danke. Großer Bildschirm kaufen. Und das handhabt Visual Studio 2013 jetzt wirklich sauber. Also hier, auch wenn Sie mit 150% UI-Scaling arbeiten, bei hohen DPIs, keine Probleme mehr. Schauen wir uns diese Connected IDE doch einfach mal an. Das mache ich immer falsch, genau. Sie starten Visual Studio, ich bin schon eingeloggt. Und Sie sehen zuerst mal den neuen Welcome-Screen, die letzten Projekte, die Möglichkeit, gleich hier Informationen, Product-Videos, neue Projekte anzulegen, Videos anzusehen. Und Sie sehen auch den neuen Team-Explorer, sehr viel markanter in seinen Icon. Man sieht sofort My Work, Pending Changes, ich kann sehr schnell an diese Orte gehen. TFS in the Cloud, jedem Programmierer, auch wenn er alleine arbeitet, herzlichst empfehlen. Es ist frei, wenn man eine Lizenz zu Visual Studio hat, und es lohnt sich wirklich. Und neu diese Fenster, auch als, hier sieht man dieses kleine Icon am Rand, diesen Pfeil hier, gibt es 2 Fenster, die jetzt auch ein Pop-out haben. Ich kann die also jetzt, ging früher nicht, rauslösen, wenn ich das Pending Changes sehr oft brauche, und zum Beispiel hier mit docken oder am Rand von Visual Studio befestigen. Das finde ich auch praktisch. Ich muss dann nicht immer hier im Pulldown meine Pending Changes suchen gehen, sondern ich finde sie viel, viel, viel schneller so. Und das mal kurz meine Projekte. Hier sehe ich neu, ich meine, das löst schon fast stolz aus, ein Bild von mir in Visual Studio. Das ist natürlich vor allem mein Online-Account. Hier ist mein Account eben. Sign-in optional, muss man nicht tun, aber lohnt sich, wenn man online arbeitet oder wenn man seine Settings online speichern will. Also ich kann hier sofort mein Visual Studio Profile anschauen oder auf meinen TFS Online, visualstudio.com Account zugreifen. Alles was sehr schlicht hier, sehr aufgeräumt, eigentlich nicht schlecht. Und hier die neuen Features mit den Team Rooms, wo man Chat machen kann oder wenn man ein Check-in macht, sofort sehen kann, was waren die letzten Code-Changes bei dem Check-in. Aber das ist ein anderes Thema. Spannend hier, ich habe Synchronisation angetönt, Visual Studio. Und hier in der Quick Launch Bar, also hier oben, ich muss nie mehr ein Setting suchen, das war schon bei Visual Studio 12 da, aber ich finde das so brillant, ich muss das nochmal hervorheben. Ich kann irgendwas, was ich suche, hier in diese Quick Search Area eintippen, und da ist wirklich, das Ding ist recht smart, findet eigentlich sehr schnell, was ich will. Ich will hier nämlich zu den Synchronisations-Settings, und hier sehen Sie die Elemente, die ich synchronisieren kann mit meinem Online-Profil. Heißt, wenn ich auf einer anderen Maschine auch Visual Studio nutze, habe ich diese Settings immer so dabei. Ich habe die Sie werden sehen, im Texteditor die Schrift größer gemacht, im Haupt-GUI ist es ein bisschen mühsam, darum zoome ich hier ein bisschen. Und aber viele der Settings kommen so mit und wenn ich mich einlogge auf einer neuen Maschine, ist Visual Studio eigentlich schon so, wie ich es mich gewohnt bin. Auch schön, kleinstes Detail hier, diese Settings-Box ist in der Größe veränderbar. Wer gerade bei Font-Settings, das war früher super eng hier drin, da musste man ellenlange Listen scrollen und das kann man jetzt endlich ein bisschen größer machen und hat endlich ein bisschen Platz und sieht, was passiert. Kleines Detail, aber etwas, das mich immer mal wieder gestört hat. Warum kann ich einen Dialog nicht in der Größe verändern? Es geht also, man braucht nur ein paar Versionen des Tools. Gut, genau. Auch spannend hier diese beiden visuellen Elemente hier oben, die mir erlauben, zuerst einmal Feedback zu schicken. Also ich kann das zoomen, jawohl. Send a smile und send a frown. Ich kann jetzt sagen, mir hat hier etwas in Visual Studio gut gefallen und das sieht jetzt gerade, bei mir ist es noch gemein, you are an internal Microsoft user. Also die wissen gerade, wer hier schlechtes Feedback gibt. Aber bei Ihnen ist das also sehr, können das auch anonym handhaben. Mit Screenshot, wenn Sie wollen. Und dann sagen, jawohl, das hat mir jetzt super gefallen, dieses Feature. Oder hier gibt es ein Problem, hier, das geht überhaupt nicht. Bitte fixt das doch mal. Und die Chancen sind also gut. Erstens liefern wir jetzt alle 2-3 Monate einen Update, einen größeren Update. Und wir hören wirklich auf die Benutzer. Also ich zeige Ihnen dann später noch ein paar Features, die wirklich rein aufgrund von User Voice in Visual Studio integriert wurden. Das zweite Element, das kleine Fähnchen, hier oben zeigt mir Benachrichtigungen und hier sehe ich, wenn ich Packages installiert habe, also Erweiterungen zu Visual Studio, kommt hier gleich der NuGet Packet Manager und sagt mir, hier gibt es Updates. Also das ist wie Windows in den letzten 2 Tagen. Ich habe gedacht, ich installiere mal den Bing Translator noch nicht, damit ich ihn Ihnen zeigen kann. Was ich nicht wusste, ist, dass seit gestern Abend ja sowieso schon wieder 3 drin sind. Was aber auch zeigt, dass das am Leben ist, dass da erweitert wird und dass da immer wieder dran optimiert wird. Also hier diese Packages, die wirklich Erweiterungen zu Visual Studio 2013 sind. Gleich hier bei den Notifications sehe ich, da ist etwas fällig in einem Flyout. Sehr schön gelöst hier. Gut, das so ein bisschen mal die Shell, das UI, ein bisschen sich zurechtfinden im neuen GUI von Visual Studio und eben die Connectivity. Weiter zu Developer Productivity, also produktiver arbeiten als Entwickler. Ich muss gar nicht aufstehen, lieber Demo als Slides. Sie haben übrigens zu den meisten Dingen, die ich zeige, auch noch Slides. Ich habe sie in meinem Deck einfach versteckt, weil ich es lieber als Demo zeige jetzt hier als Folie. Aber Sie haben später also auch noch Folien, wenn Sie das nachschlagen wollen oder mal was ausprobieren wollen, was Sie sich erinnern. Das ist also alles da. Ich öffne jetzt eines meiner, dieses kann ich jetzt schließen und hole kurz zurück mein Features-Demo, genau, hier. Dies eben die größere Font-Scaling, das ich jetzt synchronisiert habe, sehr praktisch für Präsentationen, ist gut von der Sichtbarkeit so, kann man lesen einigermaßen, cool, freut mich. Und hier haben wir zum Beispiel das neue Suchen. Ich suche hier, Ctrl-F, habe ich ein kleines Docked-Fenster, ist nicht mehr wie früher ein Fenster, das sich vor alles andere schiebt und sicher das, was ich suche, dann verdeckt. Ich kann hier mein Data-Model suchen. Auch der Replace-Dialog, Ctrl-H, ist immer noch so klein wie das Find. Also hier oben alles auf kleinstem Raum findet man jetzt die Suche, gedockt, Entschuldigung, meine Malkünste. Super praktisch, nicht mehr immer genau dort, wo ich das eigentlich dann meinen Code ansehen möchte. Oder schiebe es zur Seite und finde es dann beim nächsten Mal nicht mehr. Auch wirklich gut die Scrollbar, Sie sehen hier, meine Scrollbar rechts hat Farbelemente drin. Hier blau habe ich am Anfang überhaupt nicht estimiert. Nichts anderes als die Position meines Cursors. Aber wenn ich Code editiere, etwas suche, nachschaue und zurück will, dort, wo ich editiert habe, musste ich früher immer im Code wieder suchen, wo war ich denn eben? Jetzt habe ich einfach dieses blaue Element im Code und sehe, da ist mein Cursor, da war ich. Und bin sehr schnell wieder dort, wo ich am Editieren war. Auch diese gelben Elemente hier sind die Suchresultate von vorhin. Oder wenn ich jetzt einen Breakpoint setzen würde, hier sieht man auch Breakpoints hier in Rot, überlagert durch Blau jetzt den Current Cursor Position. Und auch die letzten Code-Editierung-Anpassungen, die ich mache, sieht man dann natürlich hier, sieht man hier in gel, also in grün dann neben der Scrollbar. Super cool, wenn ich die Scrollbar rechts klicke, Options, dann kann ich den Map-Mode für die Scrollbar einschalten, hier im Behavior. Der Map-Mode zeigt mir die Scrollbar nun als wirkliche kleine Code-Vorschau. Ich sehe also, natürlich kann ich das hier nicht lesen, aber ich kann erahnen, wo in meinem Code das sich befindet. Und wenn ich darüber mit der Maus hover over, dann sehe ich in einer kleinen Vorschau exakt, was denn dort sich befinden wird. Also das Suchen von Code in einer Code-Datei hier wird enorm viel einfacher mit dieser neuen Scrollbar. Finde ich eines der coolen Features. War zwar schon im letzten Update von Visual Studio 2012 dabei, aber ich finde, das ist eines der wirklich, wirklich coolsten Features in letzter Zeit. Was wir auch haben, ich kann in meinem Solution Explorer, hier sehe ich meine XAML, das UI meiner Seite, dann die CS, Code Behind, und ich kann jetzt hier Drill Down in meine Klasse Hub Page machen, sehe alle Properties, alle Methoden, meinen Back Button, meine Selection Changed Event Handler und kann so sehr, sehr schnell in diesem Fenster an den richtigen Punkt springen. Ich kann das also alles über den Solution Explorer tun. Auch das wirklich praktisch, wenn man Code schreibt. Auch schön, ich gehe nochmal auf mein Data Model, hier oben, wo ich das instanziere, Data Model, und wenn ich jetzt mit Control, Komma zur Definition hier oben gehe, dann kann ich hier mit den Cursor-Tasten durch alle meine Code-Elemente durchscrollen, wo das vorkommt. Und Sie sehen, da werden verschiedene Code-Files aufgemacht und die erscheinen hier in Violett als sogenannte temporäre Reiter. Und die kann ich, wenn ich Escape drücke, einfach wieder verlassen, bin genau dort, wo ich vorher war. Oder ich kann aber auch, wenn ich den sage, hey, den brauche ich, diese Data Source, kann ich den über dieses Icon hier, so ein kleines Reiterchen mit Sternchen dran, klick und ich habe es sogenannt zum normalen offenen Dokument promoted. Jetzt bleibt es mir offen. Das ist sehr praktisch. Man kann das übrigens auch hier, wenn ich über Abgesammel CS einfach nur anklicke, geht mir das im Preview auf. Ich habe aber nicht den Ort, wo ich vorher editiert habe, verloren. Das ist nur wieder so ein temporäres Preview-Fenster. Ich kann alles einfach schnell mit einem Preview ansehen, einfach indem ich draufklicke. Auch das wirklich sehr, sehr, sehr praktisch. Was auch neu ist, ist automatische Klammervervollständigung. Also wenn ich eine Klammer schreibe, ist die andere entsprechende Klammer gleich schon da. Und ich kann sie jetzt nochmal tippen, zum sie schließen. Ich muss aber nicht, ich kann natürlich einfach rausnavigieren und sie ist da. Also alle Klammern, die ich schreiben kann, werden mir automatisch vervollständigt. Ich vergesse wahnsinnig viele Klammern und bin dann am Zählen. 1, 2, 3. Das muss man so viel, viel weniger oft tun. Auch schön, ich kann Code hier markieren. Schauen wir mal, was sich da gerade eignet. Jawohl, ich kann hier eine Zeile markieren und dann mit Alt-Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten die ganze Zeile verschieben. Das kann ich aber auch mit mehreren Zeilen. Einfach Alt-Up, Alt-Down schiebt mir das meinen Code am Stück. Also nicht mehr Cut, Copy, Paste für solche Operationen. Einfach markieren, Alt-Pfeil nach oben und nach unten, kann ich meinen Code neu sortieren, arrangieren. Gut, schauen wir uns nochmal unser Data, was muss immer hinhalten heute, unser Data Model. Mit Control, also gehen wir hier oben, die Definition. Mit F12 komme ich ja an die Definition dieser Klasse. Ich kann aber neu auch, um das nicht den aktuellen Ort, wo ich bin, mit Alt F12 kann ich einen so Peak Window öffnen. Und in diesem Fenster, auch das hat wieder eine Scrollbar mit Code Preview, kann ich jetzt editieren. Ich kann navigieren natürlich. Ich kann hier Code einfügen und ich kann aber auch hier sagen, ja, gib mir doch dieses zum Beispiel getPDF-Images hier load from async, Alt F12. Und jetzt mache ich einen Drilldown. Also man sieht hier oben ganz klein leider die Navigation. Ich habe jetzt schon zwei Files in diesem Peak Window geöffnet, bin im rechten drin und kann aber auch wieder auf das linke zurück navigieren. Ich kann also hier ohne meine ursprüngliche Position in meiner Klasse zu verlassen, kann ich hier wirklich schauen, wie ist die Definition, kann sie auch gleich inline noch editieren und ich kann natürlich auch hier wieder promoten, auch der hier, der Promote-Tab ist wieder hier, oder ich kann mit Escape das einfach schließen und es ist wieder weg, also super praktisch. Dann Code Lens. Code Lens zeigt sich vor allem in der Data Source sehr gut. Hier haben wir zum Beispiel unsere Klasse oder Methode, finden wir, dass das oft gebraucht wird, kurz mal. Data Source hier. Hier sehe ich, oberhalb von Data Source sehe ich 3 References. Und zwar, das ist jetzt ein bisschen, ich muss das versuchen, nein, oh, das ist der Countdown, nie in einem Flugzeug diese Funktion starten. Ich sage Ihnen, super ungesund. Werden Sie sofort von Bord eskortiert. Und hier sehen Sie, diese Klasse hat jetzt 3 Referenzen und mit Alt-2 kann ich dann das öffnen. Alt-3 References, Alt-2, komm. Wieso will das nicht? Wahrscheinlich der Zoom-Modus, der hier nicht happy ist, sorry. Komm. Kann ich hier, ja genau, das öffnen und dann habe ich auch hier wieder Preview, es ist auch klickbar, ist einfacher, sehe ich genau, wo diese Data Source referenziert wird. Kann natürlich das hier einfach anschauen oder durch Klick entsprechend auch dann öffnen. Ja, hier bin ich schon, ja super. In meinem Fall werden jetzt nur die Referenzen angezeigt, das ist noch nicht so berauschend. Wenn man aber mal hier im Quick Launch, Entschuldigung, nach Lens sucht, sieht man, das kann noch viel mehr, diese Code Lens. Sie kann Teststatus, also habe ich Unit-Tests, sind sie passed oder fail, tested by authors, also wenn man mit Visual Studio Team Foundation Server oder Team Services arbeitet, last changes, bugs, work items, also all diese Elemente erscheinen, wenn ich hier in einem Team arbeite. Und dafür nehme ich jetzt kurz meine Folien zu Hilfe. Also das sieht dann so aus. Sie sehen, der Brian Keller hat hier 4 Changes gemacht, 2 Referenzen und ich sehe dann auch im Flyout, welches waren diese Änderungen und von wem wurden sie genau gemacht. Also wirklich sehr, sehr, sehr gut. Der Nachteil ein bisschen ist, es braucht Team Foundation Server 2013. Mit 12 geht das noch nicht. Es ist auch ein Feature, das vom Server her enabled werden muss. Aber wenn Sie das zur Verfügung haben oder natürlich Team Foundation Services in der Cloud, dann können Sie ungehindert mit diesem Code Lens arbeiten. Und eben Team Explorer habe ich gezeigt. Auch schön hier, was ich gesagt habe, wenn Sie sich die Zeit nehmen und Feedback geben, das ist immer so, man fragt sich, man nimmt sich da 5 Minuten, um ein Problem zu beschreiben und weiß nicht, in welchem Rundordner dann das endgelagert wird. Wir versuchen wirklich hier auf die User-Inputs zu hören und es gibt auch das User-Voice, visualstudio.uservoice.com, da können Sie einen Vorschlag machen. Mir fehlt in Visual Studio XY, Funktion XY und andere User können dann das auch voten und sagen, jawohl, absolut, gefällt mir auch. Und Ihr Vorschlag geht dann nach oben. Und wir haben also strikt die Top 10 Vorschläge der User implementiert. Also wenn Sie mal den Vorschlag implementieren, Visual Studio bitte löschen und alle wollten das nach oben, dann mal schauen, was passiert. Ein Feature, das Sie noch sehen werden, ist zum Beispiel 64-Bit Edit and Continue. Das gab es einfach früher nicht und das haben wir jetzt eingebaut aufgrund von User-Feedback. Und ich finde das cool, wenn ich wirklich sagen kann, hey, hier stimmt was nicht, hier ist was krumm. Ich gebe Feedback, entweder im Tool, wenn es im Tool ein Bug ist, den ich gerade screenshotten kann, oder einfach ein neues Feature auf der Webseite vorschlagen. Windows 8.1 Entwicklung in Visual Studio haben wir in der Keynote schon ein bisschen etwas gesehen. Eben dieses Lookup von Definitionen, was ich noch nicht gezeigt hatte, das möchte ich noch ganz kurz zeigen. Wir hatten ja unsere XAML-Seite. Früher gab es doch diese Standard-Styles.XAML, das haben Sie vielleicht bei Ronny auch gesehen. Die sind jetzt nicht mehr da in den Shared, die gibt es nicht mehr Standard-Styles. Und dennoch gibt es Styles, also wenn Sie hier auf einen Static Resource Navigation Back-Button-Style, wenn Sie auf den zugreifen möchten, F12, und Sie sind in der Definition, das ist jetzt neu in einem Generic XAML, das Sie aber hier einsehen können, und zwar alle Stile am Stück, also ganz, ganz krass. Einfach F12 und Sie kommen an die Definition eines Styles, das gab es früher auch nicht. Das finde ich auch super, super praktisch. Ja, la, 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 Schwitz. Auch so eine Theme Resource, F12, et voilà, schon ist man da. Ich schließe es nicht mehr, aus Sicherheitsgründen. Sie haben auch IntelliSense neu für Data Sources in Visual Studio. Ich gehe nochmal in die XAML-Datei zurück. Und Binding haben Sie auch, IntelliSense, mal schauen, ob das gerade geht hier. Oh, Punkt, komm, Punkt, jawohl. Sie haben in Data Binding drin, IntelliSense, also das ist super, super praktisch. Hier wurde wirklich viel noch verbessert, was einfach gefehlt hat. Also früher einen Style zu suchen, war manuelle Arbeit, heute F12 und man ist da. Den neuen Hub-Projekttyp haben wir angeschaut, finde ich einfach wirklich noch erwähnenswert und ist auch die beste Quelle, einfach das Template nehmen, kopieren, anschauen, für die eigenen Projekte abkupfern, das ist das Ziel von diesen Templates und auch Controls. Und im Code-Editor, was gibt es noch? Improved, also verbessertes Design im XAML-Editor. Nicht nur für XAML, aber auch für HTML, also HTML-JavaScript-basierte Windows 8.1 Apps mit Data Panel, Sample Data Support und Device Panel. Also früher hatten Sie ja nur die Snap, die Fill, die Fullscreen View und heute können Sie im Devices Panel noch viel mehr Views auch triggern, weil Sie sind ja heute flexibler mit den Breiten in der App auf On-Screen. Das haben wir demonstriert. IntelliSense. CSS-Animationen konnte man früher aus Visual Studio nicht editieren, richtig. Jetzt gibt es eine Timeline in Visual Studio, um HTML, JavaScript, Animationen aus Visual Studio editieren zu können. Und Azure Mobile Services natürlich, um Cloud-Elemente in meine Windows 8 App einzubetten. Und Coded UI Test für XAML-Apps. Das gab es für HTML-Apps, jetzt auch neu für XAML-Apps. Ich mache einen Coded UI-Test und kann dann automatisiert mein UI-Testing durchführen, ohne da vorsitzen zu müssen oder ohne die gleichen Schritte 1000-mal durchführen zu müssen. Performance und Diagnostics. Hier gibt es ein paar Grundelemente. Der Benutzer erwartet fast die App muss schnell sein, sie muss reagieren auf User-Input, sie muss auch schnell starten, man muss schnell zwischen den Seiten wechseln können, falls es mehrere Seiten gibt. Es gibt aber auch noch Fluid, also hier geht es eher um Frames per Second, wenn ich scrolle in einer Liste, sollte das nicht ruckeln und hakeln. Oder ich möchte eine Liste scrollen, aber sie bleibt komplett stehen und da bin ich gar nicht mehr sicher bei Touch, ist die überhaupt scrollbar? Und dann beim nächsten Mal geht's. Das ist bei Touch-Applikationen ziemlich mühsam und auch efficient. Also auf einem Tablet mit Batterie ist man natürlich sauer, wenn eine App mit der Batterie nicht sparsam umgeht und das Gebrauchen einer App reißt mir einfach meine Batterielebensdauer runter. Das demotiviert einen User natürlich. Und da haben wir verschiedene Tools. Wir haben den UI Responsiveness Analyzer, der geht in Richtung Fast and Fluid. Dann den CPU Sampling, da testet man auch, wie schnell und wie responsive ist eine App. Aber wir haben auch den Energy Consumption Profiler. Hier kann ich wirklich messen, wie viel Energie braucht meine App, das UI-Rendering, der Screen selber, mein Netzwerkzugriffe, super spannend. Und dann Managed Memory Dump Analysis. Hier kann ich wirklich Memory Dumps von Apps, die gecrashed sind, kann ich analysieren in Visual Studio und sehen, wo das Problem dieser App lag. Das Ganze wird über einen neuen Performance und Diagnostik Hub gesteuert. Das zeige ich am besten aber im Tool. Und zwar in diesem Projekt. Also ich starte zuerst mal ein frisches, leeres Visual Studio. Einfach kein Projekt geöffnet, einfach nur ein Visual Studio. Mit Alt F2 oder Debug Performance and Diagnostics hier öffne ich diesen Hub. Jetzt, normalerweise habe ich ja immer ein Projekt geöffnet und teste dann das oder analysiere das. Ich kann aber neben dem aktuellen Projekt, nichts geöffnet im Moment, auch eine im Moment laufende App mich anhängen zum Testen oder eine Installed App oder ein Executable oder eine ASP.NET-Seite profilieren. Ich nehme mal eine Installed App und habe hier ein kleines Tool, einen Image-Browser und diesen Image-Browser und jetzt zeigt mir das Tool immer, ich kann die nicht relevanten Tests ausschalten, aber es sieht so imposant aus, wenn sie hier unten auch noch sind. Einfach die relevanten für diese Art von App-Tests befinden sich hier und ich kann hier sagen, ich möchte hier jetzt mal von dieser App, nicht geöffnet in Visual Studio, aber installiert auf meinem System, ein Energy Consumption Profiling machen. Und jetzt startet mir Visual Studio diese installierte App. Ist natürlich typisch für mich, startet schon mal sau langsam. Dann jetzt kann diese App ein Bild auf Azure, nach Azure schicken und bekommt ein verändertes Bild, also hier wird der blaue Wert im Bild geändert, zurück. Oder die App tut das lokal. Ist natürlich schneller als der Weg in der Cloud, aber man müsste denken, dass wenn ich das ganze Processing in die Cloud lade, also wenn ich das nach Azure schicke und dann dort rechnen lasse, vor allem eine komplexere Berechnung, ich habe hier nur den Blauwert erhöht, das ist nicht so extrem, müsste man denken, das ist eigentlich effizient, wenn ich das Azure tun lassen kann und mein Laptop spart in dieser Zeit Strom. Da kann einem aber der Profiler hier ziemlich interessante Dinge geben. Man sieht hier klein in blau unten, das ist mein Netzwerkzugriff, das ist jetzt hier von der Strom, man sieht Network, Display, CPU, Total, ist das vom Stromverbrauch her ist mit 9% während dieser Zeit nicht so wahnsinnig. Wenn Sie denselben Test mit einem 3G-Modul laufen lassen, ist das ganz anders, das braucht massiv Strom. Plus hat es einen langen Timeout, also es braucht sehr viel Strom, macht eine kurze Operation und bleibt dann noch 15 Sekunden eingeschaltet, braucht weiter Strom, bis es wieder in ein Standby geht. Da lernen Sie auch, wenn Sie eine 3G-App, eine App schreiben, die im 3G-Bereich oder 4G-Bereich einfach Mobile Data gebraucht wird, Calls zu bündeln und nicht immer mal wieder ein bisschen Daten ans Netz zu schicken, sondern alles aufs Mal zu tun. Hier ist es jetzt nicht so extrem mit dem Ethernet. Ich bin hier mit einem Gigabit-Kabel verbunden. Also hier ist das, es war auch super schnell, super kurz. Aber man sieht dann auch, hier wurde lokal gerechnet, also in meinem Fall, man sieht dann sogar in Zahlen, wie viel Milliwattstunden gebraucht wurde, um dieses Bild umzurechnen. kann man wirklich sagen, jawohl, also das hat jetzt echt weniger gebraucht, also Azure hat weniger gebraucht als lokal. Aber mit 3G kann das eben genau wieder kehren. Und das kann ich für alle Apps tun, dieses Energy Profiling auch, die einfach auf meinem System installiert sind. Ich öffne jetzt aber kurz ein Projekt noch. Ich mache hier mal ein paar Instanzen zu. Ich speicherspare hier. In diesem Projekt hier habe ich, das ist dieser Image-Service, hier möchte ich jetzt nochmal den Profiler, jetzt habe ich das Projekt geladen, also ich nehme jetzt das Startup-Projekt, das ist genau dasselbe, das wir vorher demonstriert hatten, und ich öffne jetzt noch kurz XAML UI Responsiveness. Starte diesen Test, jawohl, darfst du. Man hat schon gesehen, die App startet nicht so wahnsinnig schnell, und dann hat sie hier die Möglichkeit noch zu scrollen. Und auch das ist nicht wirklich, ist auch ein bisschen hakelig hier. Und ich sehe, das ist nicht so der Hammer. Und wenn ich das jetzt mal analysiere und sage, jawohl, wie ging denn das jetzt mit dieser UI Responsiveness? Dann, kurz rechnen. Sie sehen hier meine Lieblings-Progress-Bar, die geht zuerst hoch. Dann entscheidet sie sich neu und denkt, So gehen meine Referate. Ich schaue auf die Uhr, ist die Zeit schon um, aber mein Stoff ist doch erst am Anfang. Das ist die ehrlichste Progressbar, die ich kenne. Super. Und hier sehen Sie nun Parsing blau, Layouting orange, AppCode grün und XAML Order in grau. Und auch interessant hier die Frame per Second. Also hier war Frame per Second eher so ein bisschen troublesome beim Scrolling. Und sonst, wenn die App nichts tut, dann passiert auch nichts, dann gibt es keine Frames. Also es ist nicht wirklich extrem auf dem UI-Thread performing hier. Und ich kann hier jetzt auch, hier war der App-Startup und hier war dann meine Scrollerei. Und hier sehe ich auch sehr schnell, dass Group-Item hier am meisten Zeit gebraucht hat, weil es handelt sich hier um eine Liste, ein List-View, und die ist grouped. Und wenn ich eine Liste gruppe, dann verliere ich Virtualisierung. Das heißt, die ganze Liste muss bei einem Scrolling und bei Manipulierung neu gezeichnet werden und nicht dynamisch nur die Teile, die wirklich angezeigt werden. Das ist etwas, das kann das Control, aber nicht, wenn ich mit Grouping arbeite. Also da wäre jetzt Überlegung wert, ist das Grouping wirklich wertvoll? Also die Bilder, die sind in meinen Ordnern auf dem Picture Library geladen und dann nach Ordner gruppiert in der Liste dargestellt. Bringt es das Feature wirklich, dass ich so einen Performance-Hit in Kauf nehme? Oder müsste man sich hier überlegen, diese Lösung vielleicht ein bisschen anzupassen? Man sieht halt hier wirklich sehr schön aufgeschlüsselt das Ganze. Den letzten Test, den ich hier noch kurz machen möchte, ist mein CPU-Sampling, auch wieder auf unser Projektchen. Und hier wieder unser Lieblingstest, mal laden und dann ein bisschen Scrolling. Stotter. So, ich musste richtig mir ein bisschen Mühe geben, dass er stottert, weil das Framework ist recht gut im Kompensieren, aber ich schaffe es, bringe es in die Knie, kein Problem. Und nun, nicht so eine tolle Progressbar wie vorhin, aber dafür auch sehr tolle Daten. Ich sehe hier die App, was wurde ausgeführt, und ich sehe hier, so war mein CPU-Load nie groß über 40%, aber es ist auch ein Multicore-System. Aber ich sehe hier meine Hot Path, also was hat am meisten gebraucht, meine eigene Methode MoveNext, und sehe dann im Code, wie viel CPU verwendet wurde in meinem Code. Und das Coole ist, wenn ich jetzt in den Code-Editor gehe, ist absolut fantastisch, finde ich, sieht man hier die kleinen Flämmchen. So herzig und weiß genau, wo mein Code am meisten Zeit verbratet. Und also, wenn ich wirklich eine Lösung baue und ich suche nach Performance, das ist richtig für mich, also viel offensichtlicher geht es gar nicht mehr. Also super einfaches Tool, und ich finde, es bringt wirklich etwas, es zeigt wirklich, wo mein Code hängt, wo es lange dauert, was nicht so effizient ist hier drin. So, das war meine super Lösung. Legen wir sie ad acta. Oh, und auch dich schließen wir jetzt hier. diese neuen Tests gibt es leider noch erst für Windows Store Apps, also Windows 8, Windows 8.1 Store Apps. Dieses Energy Consumption und so, UI Responsiveness, die Tools, die Sie für ASP.NET-Projekte haben oder WinForms-Projekte oder andere Projekttypen, das sind dieselben wie in Visual Studio 2012. Es gab auch schon einiges an solchen Analyse-Tools und Performance-Tools, aber die wurden nicht, bis jetzt im Moment nicht erneuert. Hoffen wir aber, dass in den nächsten Releases wieder dort etwas Neues getan wird, aber die neuen sind halt vor allem für jetzt mal Store-Apps. Haben wir gesehen. Und schauen wir noch kurz Web-Development in ASP.NET Development in Visual Studio. Jetzt kann ich sagen. Sagen kann ich nicht, tun kann ich es. Gutes Zeichen. Ich starte hier mein Visual Studio und lege ein neues Projekt an. Und man sieht jetzt, es gibt, das sah man in der Keynote schon kurz, auch, es gibt nur noch eine Web-Application. Es gab ja hier früher, es gibt sie noch, Visual Studio 2012, der Legacy-Knopf nenne ich das. Diese Projekte gab es früher in Visual Studio 2012. Man musste hier schon sagen, was für ein Projekt ich dann genau mache. Will ich jetzt ein Ajax, will ich ein MVC oder gar nichts? Und heute sagt man einfach, ich nehme mal eine leere Web-Applikation und entscheide mich jetzt, was ich brauche, weil das sind nämlich nur Module. Ich sage, jawohl, ich will Webforms, aber ich will auch MVC und auch Web-API. Und Unit-Tests nehme ich gleich auch noch. Das ist wie so Drive-Thru, oder? Ich nehme gerne einmal Web-Development, einmal MVC mit French Fries. Und dann, das hatten wir auch schon gesehen, die Möglichkeit, Azure Active Directory hier zu benutzen, bei Mario am Morgen mit den, ich bin immer noch beeindruckt, wie lange E-Mail und Domänennamen er eintippen kann ohne Fehler. Ich glaube, ich träume noch von dem. Und jetzt wird mir ein Projekt angelegt, das kennen wir, klassische, wunderschöne Webentwicklung. Gut Ding will eine Sekunde haben. Und ich sehe jetzt meine Hauptseite, Default ASPX, hier. Und jetzt normalerweise F5 starte ich in den Debugger. Oh, was auch schön ist. Genau. Normalerweise würde ich jetzt einfach mal in den Debugger starten, aber jetzt bin ich gerade ein bisschen im Chaos. Genau. Ich sage jetzt aber statt normales Debugging startet einen Browser und attached den und ich kann dann step through my code. Was man aber nicht machen kann mit dem Debugger ist, meine Webseite in mehreren Browsern zu testen. Und das muss jeder tun, vor allem wegen Internet Explorer. Bitte löschen vom Video. Da hat Visual Studio hier große Schritte gemacht. Hier mit Browse With gibt es mir nämlich neu die Möglichkeit, hier erscheinen im Prinzip all meine installierten Browser. Also wenn ich Firefox und Safari noch hinzufüge, kommen die auch hier. Und dann öffnet sich die Webseite in beiden Browsern. Hier unser geliebter IE, hier unser geliebter Chrome. Das ist Gleichberechtigung. Und die Seite wird gestartet. Und was jetzt gemacht wird, jetzt wird im Hintergrund eine Signal-IR-Bridge zwischen Visual Studio und diesen Browsern gemacht. Das bedeutet, ich gehe jetzt hin und sage, ja, mein Head hier soll doch bitte Style gleich Color Doppelpunkt Red und Ctrl-Alt-Enter, Update. Und jetzt wird nicht nur das gespeichert, sondern auch in beiden Browsern gerade mein ASP.NET auf Rot umgestellt. Also super, ich habe bis zu 5, 6 Browser, wenn ich will, gleichzeitig auf dem aktuellen Projekt sehe, wie das in diesen Browsern aussieht und kann das auch aus Visual Studio noch steuern. Also ich habe ein extra Fenster für das. Das ist unser Browser-Link-Dashboard. Also hier sehe ich die gerade verbundenen Browser, Chrome und IE, und kann jetzt im IE zum Beispiel auch noch sagen, geh mir mal in den Inspect-Mode. Und IE ist jetzt in diesem Modus, wo ich über die Elemente hovern kann und sehe sofort in Visual Studio dahinter, wo sich dann dieses Element im Code befindet. Also da Signal-IR-Funktionalität, eigentlich nicht magic, aber ich finde es super praktisch, wenn ich ein Webprojekt bearbeite. Das die Möglichkeit, hier mit mehreren Browsern und Browserlink zu arbeiten. Hier ist übrigens dann der Refresh-Button auch. Mit diesem Refresh-Button können Sie alle Browserlink-Connections erneuern. Oh, etwas fällt mir noch ein, auch ziemlich cool. Zeige ich gleich noch. Für die, die es vermisst haben, unglaublich cool. Für die, die es nicht vermisst haben, ja, okay. Also, mal schauen. Wenn ich jetzt IIS hier öffne, sehen Sie, ich habe neu die Möglichkeit zu sagen, na, das gab es schon, eine 64-Bit-Version von IIS Express zu verwenden. Mache ich natürlich. Keine Rücksicht auf Verluste. Und jetzt starte ich im Debugger, also ein attacheder Prozess an einen Browser, meine Lösung. Und kommt dann hier irgendwann, oder? Und jetzt kann ich, Achtung, edit and continue. Ich muss kurz auf meinen Arm, nein, das ist der response.write brackets und quote completion, sehr, sehr schön. So. Und kann das jetzt mit dem Debugger durchschreiten, voilà, geht, in der laufenden Session und sehe jetzt in meinem Code hier den Text in 64-Bit. Das ging früher einfach nicht, war super mühsam, wenn man Edit und Continue gerne braucht und ein 64-Bit-Projekt bearbeitet hat, ging einfach nicht, hat einfach gefehlt. Jetzt ist es da. Das hat mir persönlich recht gut gefallen auch. Aber eben, wer es nicht braucht, denkt, was? Was? WTX. Okay. Und jetzt .NET 4.5.1 noch ganz kurz. Hier habe ich die Folie schon in der Keynote gezeigt. Einige neue Features, kleine Dinge, aber ich denke, interessante Dinge. Hier der .NET Framework NuGet Feed. Also Sie haben in Visual Studio 2013 können Sie einfach nach .NET suchen und finden dort Controls mit Source Code, Elemente des ganzen Frameworks. Oder in Visual Studio 2012 oder 10 können Sie in den Optionen beim Packet Manager diese NuGet URI eintragen, URL eintragen und können das dann auch mit Visual Studio 2012 machen. Das bedeutet im Prinzip, wir pflegen unsere eigenen Controls, unseren eigenen Code mit Source Code neu immer in NuGet ein und Sie haben den immer zur Verfügung, einfach fürs Debugging oder wenn Sie ihn erweitern, kopieren, erweitern wollen, steht Ihnen alles zur Verfügung, finde ich persönlich wirklich, wirklich sehr, sehr praktisch auch. Dann, hier habe ich das Edit and Continue schon gezeigt, hier hätte ich nicht noch viel mehr Zeit verwenden, lieber noch ganz kurz einen Ausflug zu Remote Tools. Sie können, wenn Sie hier, man sieht den Windows-Rechner am Floppy-Drive-Schlitz, 3,5 Zoll, wichtig, und rechts den Surface-Tablet am abgeknickten Stand hinten. Wenn Sie ein Windows-RT-Gerät haben, können Sie Remote-Debugging-Tools herunterladen für ARM und einfach installieren, starten und dann aus Visual Studio sagen, ich habe ein Remote-Target, Name des RT-Maschine und können dann einfach übers Wireless LAN auf Ihre RT-Maschine debuggen. Sehr praktisch. Das ging schon früher. Was neu ist, Sie haben das Windows Application Certification Kit, WAC, also Testen von Windows 8 Apps, auch auf ARM, weil dort geht es ja auch um Performance. Und ARM ist, wenn es ein Problem gibt, ist ARM. Das Problem hier ist, das sind diese Kits, wie das WAC, Windows Application Certification Kit, diese Kits sind signiert mit einem Zertifikat. Und dieses Zertifikat müssen Sie ins BIOS installieren. Da habe ich schon gedacht, mein Surface ist hin. Aber es gibt zum Glück Command-Befehle auf dem Surface dann für PowerShell, nicht Command, PowerShell-Befehle, mit denen Sie diese Policy auch wieder deinstallieren können aus dem BIOS. Und es ist im Prinzip problemfrei. Also ich habe noch keinen Surface RT so kaputt gekriegt. Ich hatte am Anfang nur ein bisschen dieses Gefühl. Und dann können Sie sagen, jawohl, mach mir Remote Application Certification. Können Sie sogar aus Visual Studio von Ihrem Desktop-Rechner sagen, mach den WAC, aber nicht hier auf dem Super-Power-Rechner mit Floppy-Disk, sondern drüben auf dem langsamen RT-Device. Und das geht eigentlich, es wird dann remote gestartet und getestet. Und dann kann man schön einen Kaffee nehmen. Jetzt noch kurz zu den neuen F12 Developer Tools im Internet Explorer. Hier übrigens Inori Aizawa, unser neues Maskottchen. Es gibt einen lustigen Film mit ihr auf dem Internet. Hinten auf ihrem Röcklein hat sie dann noch das Windows-Logo. Sehr interessant. Ich dachte zuerst, das ist ein Witz, aber es ist offiziell und ernst. Also bitte diese Dame mit Respekt beachten. Und die neuen F12 Developer Tools, hier das Referenzslide für Sie, aber gezeigt von mir in Form einer wagemutigen Demonstration noch mal kurz. Ich öffne hier kurz dieses Projekt in Visual Studio. Und Sie sehen hier übrigens noch ganz kurz in Visual Studio, auch sehr schön, Sie haben, wenn Sie zum Beispiel... Sie kennen das CSS, meine Lieblingssprache. Hier können Sie zum Beispiel Color, Doppelpunkt, Dark, Blue. Sie haben volles IntelliSense auf CSS. Vielen Dank, wie oft ich da geraten habe, wie das jetzt wieder heißen soll. Vorbei, die Zeit des Ratens ist vorbei. Auch sehr schön, wir sehen in unserem HTML wird ein JSON-Skript aufgerufen, hier das JSON-Skript, super schön, vor allem super groß, oder? Ich kann rechtsklick, Minify, und das ist in den Web Essentials drin, Minify, und jetzt habe ich ein JSON-min.cs auf einer Zeile, sehr edel. Und ich kann jetzt hier einfach JSON.min.cs nutzen, um... Gut, also, einfach zum noch mal kurz Visual Studio. Aber jetzt geht es ja um den Internet Explorer. Also, View in Browser, fertig, lustig. Jetzt finde ich es nicht, ich glaube es nicht. Hallo? Hier sollte irgendwo View in Browse with. Browse with, geht auch. Internet Explorer, perfekt. Ich will keinen Debugger attached haben, weil ich nutze den F12 Debugger. Der kann sonst nicht arbeiten, wenn der Visual Studio Debugger attached ist. Hier eine kleine Lösung, tolle Fotos vom letzten Tech Days, die hier ohne Server Roundtrip ausgetauscht werden, etwa mein HTML5 Skillset, F12, die Debugger Tools, neu, zum Beispiel Inline Element Inspection. Ich klicke hier auf den Titel und sehe sofort, aha, das ist unser Head. Hier drüben sehen wir die im Moment aktiven CSS-Rules. Kann ich einfach überschreiben. Green, zack. Der Source-Code ist nicht überschrieben, das ist in-memory. Wenn Sie das dann behalten wollen, müssen Sie es nachträglich im Source ändern. Aber Sie können hier super testen. Hier auch Trace, welche, wenn Sie mehrere CSS-Cascading-Stylesheets haben, die sich gegenseitig überschreiben, sehen Sie bei Trace und Computed wirklich, was am Schluss gewinnt an CSS. Und bei Layout können Sie zum Beispiel hier mit den Margins mal spielen. Hier noch Padding, 30 von links. Und sehen in Farbe und bunt oben die entsprechenden Margins, die ich ändere. Wirklich cool. Und wenn ich jetzt hier mal dieses Element auswähle, sehe ich unter Events, wo bist du? Hier hat dieses Tab hier, dieses kleine Element, hat einen Event in meinem JavaScript und hier komme ich sofort auf mein JavaScript und hier kann ich einfach Breakpoint setzen und jetzt, Achtung, wenn ich jetzt den Breakpoint setze in JavaScript und hier klicke, ist er sofort in Kraft. Also ich muss nicht mehr die ganze Seite. Früher musste man ja die Seite, das gab es schon früher, dieses F12-Tools, aber um das zu tun, musste man die Webseite browsen. Dann hat man den Fehler gesehen, nach 20 Klicks. Musste mit F12 die Developer-Tools holen, musste sie andocken, weiß nicht warum, musste aber, musste den Breakpoint setzen und die ganze Lösung nochmal mit F5 neu laden, weil erst dann war der Debugger attached. Und dann die 20 Klicks nochmal machen bis zum Problem. heute ist der Debugger immer schon da und immer schon attached. Also wirklich, wirklich sehr cool gemacht. Ich kann hier auch jetzt Elemente, hier, Sie sehen den, das Immediate Window, ich kann hier sagen, sag mir doch mal document.body, gib mir das mal. Und jetzt gibt es auf der Konsole, gibt es mir den Document Body zurück von meinem Element. Ich weiß, ich habe hier diese Klassen. Ich kann jetzt hier natürlich durchsteppen, ist klar. F11. Ich kann aber auch neu rechtsklick im Code, Run to Cursor. Die gab es früher auch nicht. Ich sehe hier die Watches, die Immediate Windows. Ich sehe meine Breakpoints. Wenn ich mehrere Breakpoints habe, kann ich sie aktivieren, deaktivieren. Ich deaktiviere den jetzt mal kurz und führe meinen Code weiter aus. Also hier wirklich recht mächtig. Und auch sehr schön, ich kann hier natürlich Network, das gab es früher schon, ist aber auch nicht so bekannt, einen Network Trace, den ich machen kann, den genau sagt, komm, lade, was lädt wie schnell und wann lädt welches Element hier. Ich sehe, ich habe hier, zum Teil geht es doch recht lang, mein Ladevorgang. Ich kann, stopp, ich kann hier unter UI Responsiveness, kann ich einen Test starten hier, kann die Lösung hier schnell laden und jetzt mal hier mich durchklicken, erstes Bild, zweites Bild, drittes Bild, letztes Bild und sehe jetzt eigentlich sehr detailliert, wie wir das vorher in Visual Studio hatten. Loading, Scripting, Garbage Collection, Styling, Rendering, Image Decoding und so weiter. Also hier sehe ich, wurde mal mit Image Decoding ziemlich viel gemacht, aber es war okay und die Visual Throughput ist eigentlich auch okay. Diese Lösung ist im Prinzip eigentlich recht gut, läuft die. Aber hier recht gutes, auch hier im Detail, welches Element hat wie lange gedauert. Sehr, 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 ein bisschen größerer Bildschirm sieht man dann auch mehr, aber sehr, sehr übersichtlich. Auch cool, noch kurz, mein Memory. Ich kann sagen, hey, zeichne mir doch mal auf, wie viel Memory meine App braucht. Und jetzt habe ich hier meine App, sage ich, klicke mal auf das zweite Bild, mache einen Snapshot hier. Dann klicke ich auf das nächste Bild hier, auf Christoph, dann auf das Logo hier, nochmal ein Snapshot. Jetzt stoppe ich das mal kurz und jetzt sehe ich hier unten die zwei Snapshots und ich sehe, wie viel Speicher in Gebrauch war und das Delta. Also hier sehe ich, ein bisschen mehr Speicher wurde gebracht, ein Objekt mehr in Memory, also das ist im Prinzip okay hier, diese Lösung. Aber ich kann auch feststellen, dass ich hier bei Size habe ich hier zum Beispiel ein Element, die meisten Bilder sind 2 Megabyte, ein Bild ist 30 Megabyte. Ich wollte dann mit dem das ein bisschen in die Knie zwingen, aber ich hatte keine Chance. Ich glaube, ich hätte ein 300 Megabyte Bild nehmen müssen. Man sieht die Performance-Einbuße kaum. Man sieht dafür aber, wo jetzt zwischen den beiden Snapshots eine Modification gab. Also zum Beispiel im Image-Element, das wurde ja ausgetauscht, das wurde jetzt zwischen den beiden Snapshots dreimal gewechselt oder sogar mehrmals. Also hier wirklich super cool, im Internet Explorer drin und dann natürlich auch die Möglichkeit zu testen über verschiedene verschiedene Browser-Versionen hin, wie reagiert meine Seite, wenn jetzt IE 10 daherkommt oder ein Mobilbrowser, Windows Phone oder ein Custom oder verschiedene User Agent Strings wie Mozilla, Firefox, Opera oder auch eigene User Agent Strings, also zum Testing hier wirklich ein wirkliches Power-Tool im Browser drin selber. Als letztes noch dieses kleine I hier führt uns auf die modern.ie-Webseite und was Sie hier im Prinzip haben, ist ein dreimonatiges Gratis-Abo auf entweder online Versionen von verschiedenen Browsern. Also Sie müssen sich, Sie möchten Ihre Lösung in IE 7 testen, aber nicht installieren. IE 7 auf Windows XP oder IE 6 auf Windows XP. Dann können Sie virtuelle Maschinen nutzen, auch in der Cloud, um zu sehen, wie Ihre App auf dieser Browser auf diesem Browser in diesem OS rendern würde. Sie sehen dann das gesamte OS mit den alten Start-Buttons, das ist richtig ein bisschen scary, und können das, ohne das installieren zu müssen, online testen, ihre Weblösung. Finde ich auch ein super Offer, modern.ie, für Webentwickler, die sich mit verschiedenen Browser-Versionen herumschlagen, sicher spannend. Auch noch lustig, als ich die ganzen Slides von Microsoft USA angeschaut habe über Internet Explorer, die erste große Notiz für Referenten war: Stop apologizing for the browser. Also bin nicht nur ich offenbar. Und nein, ich glaube, mit IE 11 haben wir inzwischen einen wirklich guten HTML5-Browser mit sehr guten Debugging-Tools. Wir schleppen halt immer noch die alte Legacy. Es gibt immer noch Computer mit IE 6, IE 7. Das ist für Webdeveloper ein Riesenproblem. Ich glaube aber einfach, der Browser heute ist recht gut und die alten Versionen müssen einfach irgendwann zu Grabe getragen werden. So. Fertig Moral, Apostel, vor allem auch bald fertig meine Zeit. Die Folien bekommen Sie alle nach der Veranstaltung, natürlich auch die Videos, hoffentlich mit den bösen Sachen, die ich gesagt habe, sauber rausgeschnitten oder mit Piepton überlegt. Und ich bedanke mich in diesem Sinn für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Erscheinen und wünsche eine schöne letzte Session der Tech Days jetzt. Danke.